Die Radio Wissen. Update.
Good evening, fellow SAG-AFTRA members and everyone at home and everyone in airports that belong in my America.
Donald Trumps Einreisestopp hat auch die Filmpreisgala für die SAG Awards politisch gemacht. Schauspieler Ashton Kutcher nutzte letzte Nacht seine Rede, um diejenigen zu begrüßen, die in dem Moment an einem US-Flughafen festsaßen. Er begrüßte sie in seinem Amerika und hieß sie willkommen.
You are a part of the fabric of who we are, and we love you and we welcome you.
Seit Freitagnachmittag gilt ein Dekret des US-Präsidenten, das Millionen Menschen den Weg nach Amerika versperrt. Dann, wenn sie einen Pass eines von 7 muslimischen Ländern haben. Trumps Erlass hat für Chaos an den Flughäfen gesorgt, Demos mit tausenden Teilnehmern ausgelöst und er hat sicher auch die USA weiter gespalten. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Somebody call us, said, I'm sorry, I have bad news for you. Brother is here. I said, can I talk to him? He said, no, he's going to just deport it tomorrow. We are people, we are not the government. We are not doing nothing. Why I have to be punished for somebody else's problem?
Dieser Iraner hat am Flughafen von Los Angeles auf seinen Bruder gewartet und versteht nicht, warum er nicht ins Land durfte. Dieses Video ist von der Seite des österreichischen Rundfunks, aber es gibt viele Geschichten wie diese. Die USA haben sich verrammelt. Menschen aus 7 Ländern stehen unter Generalverdacht, Terroristen zu sein. Wer aus dem Iran, dem Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen oder Syrien kommt, kann nicht mehr in die USA einreisen, für mindestens 3 Monate. Das US-Einreiseverbot trifft auch viele Deutsche mit Doppelpass. Dazu gehört zum Beispiel auch der Grünen-Politiker Omid Nuripur. Die US-Botschaft in Berlin hat heute klargestellt, dass sie ihnen keinen Termin für Visa mehr macht. Die Betroffenen dürfen US-Botschaften und Konsulate nicht mal mehr betreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert die Politik von Trump.
Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terrorismus rechtfertigt in keiner Weise einen Generalverdacht gegen Menschen bestimmten Glaubens. In diesem Falle gegen Menschen muslimischen Glaubens oder Menschen von einer bestimmten Herkunft.
Trumps Erlass trat in Kraft, als viele der Betroffenen schon im Flugzeug saßen. Andere wurden schon am Abflug gehindert. Mehrere Reisende strandeten an US-Flughäfen, weil sie plötzlich nicht mehr ins Land gelassen wurden. Ein gültiges Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung für die USA zählten nicht mehr. Grenzbeamte hielten die Leute fest. In einigen Fällen sorgten Richter dafür, dass die Menschen einreisen konnten. Unter anderem dieser Bürgerrechtler hatte sich dafür eingesetzt.
Wenn Präsident Trump Gesetze oder Erlasse beschließt, die verfassungswidrig und illegal sind, sind die Gerichte da, um jedermanns Rechte zu verteidigen.
Vieles ist durcheinander. Zum Beispiel Google hat wegen des Einreisestopps Mitarbeiter aus dem Ausland zurückgerufen. Fluggesellschaften stricken ihre Dienstpläne um, weil ihr Personal die USA nicht mehr betreten darf. Iran und Irak wollen ihrerseits keine US-Bürger mehr ins Land lassen. Trump selbst will von Chaos nichts wissen. Er twitterte, dass alles sehr schön funktioniert habe. Und genauso sah es auch Trumps Stabschef Ryan Priebus im Fernsehinterview beim Sender NBC.
Es gab kein Chaos. Fakt ist, 325.000 Leute aus anderen Ländern kamen gestern in die USA. 109 wurden festgehalten für weitere Befragungen. Die meisten von ihnen wurden rausgelassen.
An vielen Flughäfen in den USA hat es Demonstrationen gegeben. In Washington zogen mehrere tausend Menschen durch die Stadt. Demokratische Politiker stellten sich in der Öffentlichkeit demonstrativ auf die Seite der Betroffenen. Auch bei den Republikanern gibt es Zweifel, ob der Einreisestopp richtig ist. Unter anderem der ehemalige Präsidentschaftskandidat John McCain befürchtet, dass Trumps Aktion radikalen Islamisten hilft.
Ich denke, die Effekte des Erlasses werden dem IS wahrscheinlich auf manchen Gebieten als Propaganda dienen.
Kritik gibt es auch daran, wie die Liste zusammengestellt ist. Aus den 7 Staaten darauf kam in den letzten Jahrzehnten niemand, der für einen Anschlag in den USA verantwortlich war. Attentäter hatten sich entweder in den USA radikalisiert oder kamen aus anderen Ländern. Die Täter des 11. September waren zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Das steht nicht auf der Liste.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Und auch im Netz sind viele User der Meinung, dass die Einreiseverbote nicht der richtige Weg sind, um die USA vor Terroristen zu schützen. Volker Bremer schreibt bei Facebook, er könnte sich ja mal die Waffengesetze in den USA ansehen, aber die Amokläufe an amerikanischen Schulen stuft er ja offensichtlich nicht als Bedrohung ein. Und Witzlos 2016 fragt auf tagesschau.de, Die Herkunftsländer der Terroristen vom 11. September 2001 stehen nicht auf der Liste. Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate. Warum wohl? Sie haben enge wirtschaftliche Beziehungen zum Trump-Imperium. Wenn der so weiter agiert, bekleidet er das Amt des Präsidenten kein Jahr. User Downhill stellt sich hinter Trump und fragt: Wo waren die Proteste, als Friedensnobelpreisträger Obama ein Einreiseverbot gegen Irakis verhängte? Die Auswahl der Länder, die jetzt betroffen sind, geht ebenso auf die Obama-Administration zurück. Wer jetzt auf die Straße geht und damals nicht, ist ein Heuchler. Und Theo Tententruter gehen die Verbote noch nicht weit genug. Die Terroranschläge in westlichen Ländern haben gezeigt, dass es ohne verschärfte Kontrollen nicht geht. Bis diese sichergestellt sind, ist ein Einreiseverbot ein probates Mittel. Trump sollte auch einige nordafrikanische Staaten, bekannt als NAFRI-Staaten, in seine Überlegungen einbeziehen. Harry Up fragt ganz allgemein: Hat es vor Trump schon einmal einen Präsidenten gegeben, der seine Unterschrift unter jedes noch so unsinnige Dekret dermaßen peinlich in die Kameras gehalten hat? Sorry, mich kotzt das Gehabe dieses Mannes einfach nur an.
Was sonst noch wichtig war?
Das ist jetzt in der Tat eine so nicht zu erwartende Wendung.
Auch für Verkehrsminister Alexander Dobrindt kommt es überraschend. Bahnchef Rüdiger Grube ist heute zurückgetreten. Offenbar hatte sich Grube mit dem Aufsichtsrat der Bahn nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Nach Medienberichten ging es um einen Deal, der nicht eingehalten wurde. Der Aufsichtsrat wollte den Vertrag offenbar nicht so verlängern, wie vorher mit Grube abgesprochen. Grube war seit 2009 der Chef der Deutschen Bahn. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise wird der Bahnkonzern von Finanzvorstand Richard Lutz geleitet.
Obviously, Quebec is not an island in the world.
Wir sind Teil dieser sehr beunruhigenden globalen Welt, die von Gewalt heimgesucht wird. Und heute müssen wir feststellen, diese Welt ist nicht mehr sehr weit weg.
The world is not far.
Kanadas Premierminister Justin Trudeau trauert und spricht von einem Terroranschlag. In Quebec haben Bewaffnete in einer Moschee 6 Menschen erschossen, fast 20 wurden verletzt. Die Täter waren gestern Abend während des Abendgebets in die Moschee eingedrungen und hatten das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Die beiden Männer wurden verhaftet, die Behörden machen zu ihnen noch keine Angaben. Nach dem Bericht eines Radiosenders soll es sich um 2 Studenten aus Quebec handeln. Viele mit einem Minijob bekommen offenbar nicht den Lohn, der ihnen zusteht. Nach einer Studie der grünnahen Hans-Böckler-Stiftung ist der Hälfte der Minijobber weniger gezahlt worden als der gesetzliche Mindestlohn. In der Studie geht es um das Jahr 2015. Da lag der Mindestlohn noch bei 8,50 Euro pro Stunde. Die Autoren der Studie sagen, dass das Mindestlohngesetz offenbar noch längst nicht überall angewendet wird. Sie sagen, dass die Stundenlöhne für viele sogar extrem niedrig sind. Jeder 5. Minijobber bekommt weniger als 5,50 Euro. Die Autoren fordern, dass es mehr staatliche Kontrollen gibt. Den gesetzlichen Mindestlohn gibt es seit 2 Jahren. Im Moment liegt er bei 8,84 Euro pro Stunde.
Was noch wichtig wird:
US-Präsident Trump will am Dienstag seinen Kandidaten für das oberste Gericht des Landes benennen. Die Entscheidung ist folgenreich. Durch den neuen Richter endet das Patt, das es bis jetzt noch zwischen den jeweils 4 konservativen und liberalen Richtern des Supreme Courts gibt. Es gilt als ausgemacht, dass Trump einen Konservativen benennt. Trump hatte schon im Wahlkampf eine Liste veröffentlicht, auf der nur konservative Kandidaten standen. Der Richterposten wird auf Lebenszeit vergeben. Das Gericht entscheidet bei vielen politischen und gesellschaftlichen Streitthemen in den USA, wie Abtreibung, Waffenbesitz oder der Todesstrafe. Ursprünglich hätte Trumps Vorgänger Barack Obama schon den neuen Richter ernennen sollen. Sein Kandidat wurde aber von der Republikanermehrheit im Senat blockiert. Die Stelle des 9. Richters war deshalb offen geblieben.
Und sonst in der Welt?
In der Öffentlichkeit Kinder stillen, geht das oder nicht? In vielen Ländern wird darüber diskutiert, so ist das gerade auch in Italien. Und da stellt sich die Regierung jetzt offenbar auf die Seite der Mütter. Medien berichten, dass die Ministerin für staatliche Verwaltung einen Erlass angekündigt hat. Damit sollen Mütter in Zukunft ohne Probleme in öffentlichen Einrichtungen stillen dürfen. Auslöser ist wohl ein Vorfall in einer Kleinstadt in Norditalien letzte Woche. Eine Frau musste eine Postfiliale verlassen, weil sie dort ihr Kind gestillt hatte. In Italien gibt es zwar kein offizielles Stillverbot für öffentliche Einrichtungen, Platzverweise wie der jetzt sind aber offenbar kein Einzelfall. Es gibt auch schon eine Petition für ein Gesetz, das stillende Mütter schützen soll. In Myanmar ist ein Vertrauter von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ermordet worden. Deshalb wurden die Schutzmaßnahmen für die einflussreichste Politikerin des südostasiatischen Landes erhöht. Der prominente Rechtsanwalt U Ko Nhi war gestern am Flughafen von Rangoon erschossen worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Attentäter fest. Sein Motiv ist noch unbekannt. Myanmar war lange eine Militärdiktatur. Bisher gibt es kaum politisch motivierte Morde. Das Opfer war Berater der Regierungspartei. In dem mehrheitlich buddhistischen Land gehörte Ko Nhi zu den wenigen Muslimen, die in der Politik Karriere gemacht haben. Die Tochter des Anwalts äußerte den Verdacht, ihr Vater sei wegen seines Einsatzes für die unterdrückte muslimische Minderheit der Rohingya erschossen worden. Ab dieser Woche können sich schwule und lesbische Paare in Norwegen auch kirchlich trauen lassen. Die evangelisch-lutherische Kirche hat in Trondheim eine Liturgie verabschiedet, die das möglich macht. Schon im April 2016 hatte die Kirche beschlossen, einen alternativen Hochzeitsgottesdienst für Homosexuelle auszuarbeiten. Ein Jahr später ist er nun fertig, das heißt, es gibt jetzt eine Zeremonie für die Trauung. Es sollen andere Bibelstellen zitiert und genderneutrale Sprache verwendet werden. 2015 waren laut Nationalem Statistikamt knapp 3/4 aller Norweger Mitglieder der evangelischen Kirche. Standesamtlich können Schwule und Lesben in Norwegen schon seit 2009 heiraten.
Wissensnachrichten.
Was sehen wir kurz bevor wir sterben? Nur ganz wenige wissen das, weil sie ganz kurz vor dem Tod waren und dann doch zurückgekommen sind. Neurowissenschaftler aus Israel haben jetzt eine neue Studie zu diesen Nahtoderfahrungen veröffentlicht. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Was gibt es denn da zu sehen?
Ja, also erstmal das, was die meisten von uns wahrscheinlich eh schon mal über so eine Nahtoderfahrung gehört haben. Die Betroffenen sehen Teile ihres Lebens an sich vorbeiziehen und manche sehen auch dieses mysteriöse Licht am Ende des Tunnels, auf das sie zulaufen oder zuschweben.
Also klingt ein bisschen nach diesen Klischees vom Übergang in den Tod.
Ja, absolut, aber die Forscher haben auch was Neues noch erfahren. 7 Betroffene haben sie insgesamt befragt, so viele gibt's ja auch gar nicht. Und fast alle von denen sagen, wir haben keinen chronologischen Film jetzt über unser Leben gesehen, sondern eher so kleine Ausschnitte, Momente aus der Kindheit, Schule, Uni, aus dem Job, von der Hochzeit. Das alles immer so wie kleine Spots, die vor unserem geistigen Auge aufgetaucht sind.
Klingt für mich ein bisschen nach Träumen. Es ist doch wie so ein ganz normaler Traum, oder nicht?
Ja, erinnert zumindest daran. Aber die Teilnehmer meinten auch, es ist alles viel realistischer als an so einem normalen Traum. Es hat sich viel mehr bei uns eingebrannt. Sogar so stark, dass sie nach dieser Erfahrung, als sie wieder fit waren, ihr Leben auch ganz anders gesehen haben als vorher.
Gibt es denn eine Erklärung dafür, was da passiert? Was da in unserem Gehirn passiert?
Es gab mal vor Jahren eine Studie mit Mäusen. Da haben die Forscher festgestellt, kurz vor dem Tod nimmt die Hirnaktivität nochmal stark zu, für einen kurzen Zeitraum zumindest. Das könnte auch bei Menschen so sein und dafür sorgen, dass sich diese Nahtodträume so stark einbrennen.
Warum sehen wir ausgerechnet Ereignisse aus unserem Leben, wenn wir sterben?
Ja, es könnte daran liegen, dass vor allem die Teile unseres Hirns noch lange funktionieren, in denen ja quasi unsere Biografie abgespeichert ist. Alles andere läuft dann nicht mehr so richtig, wenn wir kaum noch Sauerstoff bekommen. Diese Teile aber doch bis zuletzt. Und daran könnte es liegen, dass wir unsere eigene, ich sag mal, Chronik noch stark wahrnehmen können.
Du sagst aber, das ist alles nur eine Vermutung. Könnte man denn nicht mal, wie bei den Mäusen, bei uns ins Hirn gucken, um mehr über diesen Nahtod rauszukriegen?
Würden die Forscher gerne machen. Problem ist aber, der Betroffene müsste ja während der Nahtoderfahrung im Hirnscanner liegen. In dem Moment haben die Ärzte natürlich was Besseres zu tun. Da geht es ja dann nicht um die Forschung, sondern erstmal ganz praktisch um Leben und Tod.
Wir gucken noch auf ein anderes psychologisches Thema. Das hat nichts mit Tod zu tun, sondern ist eher eine sehr menschliche Eigenschaft. In einer neuen Studie geht es um Scheinheiligkeit. Was hat man denn daraus gefunden?
Dass scheinheilige Leute besonders unsympathisch wirken. Also solche, die andere für etwas kritisieren, aber das Gleiche selbst machen. Die Forscher der Uni Yale haben 600 Teilnehmern verschiedene Szenarien beschrieben. Also solche, in denen Menschen unmoralisch handeln. Einmal waren das Mitglieder einer Sportmannschaft, die dopen. Dann Studenten, die in einem Chemietest schummeln. Und beide kritisierten ihre Kollegen wiederum für das gleiche Verhalten. Die Teilnehmer sollten dann bewerten, wie finden sie diese, sagen wir mal, Heuchler. Und Ergebnis? Heucheln wirkt sogar noch unsympathischer als einfach Lügen. Die Forscher meinen, Scheinheiligkeit finden wir deshalb so schlimm, weil Menschen sich moralischer geben, als sie es eigentlich sind.
Schauen wir zum Schluss nochmal in die Zukunft. Es geht darum, wie wir schneller von A nach B kommen können und das soll per Rohrpost funktionieren.
Genau, mit einer sogenannten Transportkapsel. An so einem Transportmittel wird schon lange fleißig gearbeitet. Am Wochenende haben jetzt Studenten aus den Niederlanden einen Wettbewerb gewonnen. Ihre Transportkapsel ist aus Kohlenstofffasern und schafft knapp über 90 km/h. Die Dinger könnten irgendwann noch locker 10-mal so schnell werden und uns dann in einer halben Stunde einmal quer durch Deutschland transportieren.
Danke, Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Die Nacht bringt dichte Wolken und im Nordosten ab und zu Schnee, im Osten und Süden regnet es und da können die Straßen gefährlich glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 6 Grad. Morgen kann es auch noch regnen, an manchen Stellen wird es wieder glatt. Im Laufe des Tages lockert es auch mal auf, vor allem im Norden und Westen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad, im Osten maximal bei 1 bis 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.